Okay, dann sind alle versorgt. Liebe Gemeinde, zu den Gefühlen, kommt doch noch einer, jawohl, kein Problem, die Letzten werden die Ersten sein. So, alles klar. Liebe Gemeinde, zu den Gefühlen, die wir besonders verabscheuen, gehört sicher auch das Gefühl der Machtlosigkeit. Wenn wir so den Eindruck haben, wir sind bestimmten Entwicklungen einfach ausgeliefert und können nichts dagegen tun. Das geht schon los, wenn wir in die politische Situation hineinschauen, in die Gesellschaft, wenn wir auf breiter Front eine Abkehr etwa von den Geboten Gottes erkennen und so gern etwas dran ändern würden und unsere Stimme auch erheben, und das müssen wir auch tun. Wir haben eine staatsbürgerliche Verantwortung als Christen und doch den Eindruck haben, wir sind machtlos. Und das ist manchmal noch schmerzlicher, wenn es persönliche Fragen betrifft. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder dass man überhaupt einen Arbeitsplatz bekommt oder persönliche Krankheit oder Probleme in der Familie oder Ärger in der Schule. Und man hat einfach den Eindruck, man kann nichts dagegen tun. Und irgendwann meldet sich dann so diese leise Stimme zu Wort, oder um es in einem Bild zu sagen, es ist manchmal so, als ob so eine unbequeme Frage um die Ecke schaut und sagt, na, wie ist das denn mit der Macht Jesu? Wie ist das denn? Wir glauben an den mächtigen Herrn der Welt. Ja, und wir haben das auch gesungen. Und doch stoßen wir in dieser Welt immer wieder auf unsere Machtlosigkeit, immer wieder an unsere Grenzen. Und manch hat das dazu gebracht, an der Realität Gottes zu zweifeln. Einer hat gesagt, die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Und genau an diese Frage rührt dieser Tag heute, Himmelfahrt. Das ist unendlich wichtig für das gesamte Verständnis des christlichen Glaubens, dieser Tag heute, was da geschehen ist. Verglichen mit anderen Festen wird Himmelfahrt ja oft eher stiefmütterlich behandelt. Also Weihnachten, Passionszeit, Ostern, das leuchtet allen ein, das wird aufwendig begangen. Auch Pfingsten ist bei Christen zumindest noch ziemlich stark im Bewusstsein, der Geburtstag der Gemeinde. Aber Himmelfahrt? Himmelfahrt, das ist ja manchen dann auch schon fast wieder peinlich, weil die uninformierten Leute mit Himmelfahrt alle möglichen wirren Vorstellungen verbinden. Und doch liegt gerade in jenem Ereignis so viel Trost, liegt in jenem Ereignis so viel Ermutigung für unsere Situation. Das muss man zugeben, die Jünger, die diesen Tag damals live mitbekommen haben, die waren zunächst auch wirklich irritiert. Die waren sehr erstaunt, weil sie sich die Sache anders vorgestellt hatten. Gut, die hatten 40 besonders spannende Tage seit der Kreuzigung hinter sich gehabt. Also jene Tage, für die diese Kerze, wie Bruder Wienekamp gesagt hatte, auch gestanden hat, geleuchtet hat. 40 Tage seit der Kreuzigung, Jesus immer wieder auf der Erde, ihm immer wieder begegnet. Die hatten begriffen, dass Jesus wirklich auferstanden war. Sie waren dadurch stark geworden. Und trotzdem, da stehen sie nun auf dem Ölberg, 1400 Meter etwa vom Zentrum in Jerusalem entfernt. Und sie haben nun eine bestimmte Hoffnung. Sie haben nämlich die Hoffnung, dass Jesus die Machtfrage in diesen Augenblicken bald sichtbar klären wird. Das ist ihre Erwartung. So haben wir es ja gehört in Apostelgeschichte 1, Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Wirst du jetzt sichtbar deine Macht demonstrieren, die Römer aus dem Land jagen und alles klar machen? Und Jesu Antwort müssen die erstmal wie einen Dämpfer empfunden haben. Jesus macht deutlich, es wird geschehen, aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, wie der Vater in seiner Macht bestimmt hat, sagt er. Nicht jetzt, sondern jetzt kommt erstmal etwas anderes, was für euch dran ist. Ihr werdet jetzt an die Arbeit gehen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet jetzt losgehen. Wenige Tage vorher hatte Jesus seine Jünger auf diese Situation noch vorbereitet. Und alle Christen, die zum Umfeld der Jünger gehören. Da hatten sie sich getroffen in Galiläa, also im Norden. Und da hatte Jesus ihnen schon mal den berühmten Missionsbefehl mitgegeben, der vielen von ihnen im Ohr klingen wird, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch. Das hat er ihnen gesagt, wenige Tage vorher. Und dann passiert etwas an Himmelfahrt, was dem auf den ersten Blick total zu widersprechen scheint. Das ist gewissermaßen der zweite Dämpfer, den sie hier kriegen, dass nämlich Jesus äußerlich bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Als er es gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und die Jünger sind auf den ersten Blick wie verdattert. Wie sollen sie mit diesem scheinbaren Widerspruch jetzt umgehen? Ich bin bei euch alle Tage und plötzlich ist Jesus nicht mehr da. Es kommt diese Wolke dazwischen. Erst die großartige Zusage seiner Nähe, dieser umfassende Auftrag und dann ist Jesus weg. Bestimmt hatte er das mit ihnen durchgesprochen in den 40 Tagen. Bestimmt hatte er sie darauf vorbereitet und trotzdem, jetzt wo die Situation da ist, das wäre genauso wie mit der Zeit nach der Kreuzigung. Jesus hatte sie vorbereitet, was kommen würde. Und als die Situation da war, waren sie völlig von der Rolle. Und so ähnlich ist es hier. Plötzlich sind sie doch wieder ziemlich durcheinander und zur Erklärung schickt Gott gleich einen Boten hinterher. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, das ist etwas unglücklich fast übersetzt. Man kann wörtlich sagen, wie er gen Himmel hinwegging. Also manche haben sich dann vorgestellt, als ob Jesus wie so mit einer Rakete in den Himmel gefahren ist. Aber die Bibel schildert das viel zurückhaltender. Sie macht deutlich, eine Wolke kommt und damit macht Gott wie so einen Vorhang, schiebt Gott davor und sagt so, was jetzt kommt, müsst ihr nicht mehr sehen. Und Jesus geht hinweg, er wird in Gottes unsichtbare Welt aufgenommen. So, aber die Jünger hatten das natürlich auch vorher noch nicht erlebt. Und dann schickt Gott ihnen diese Engel und sie sagen, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, ihr Männer, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel weggehen sehen. Also er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Das ist alles in Gottes Plan, was jetzt geschieht. Und wenn wir sehen, wie der Bericht weitergeht, dann fassen die Jünger sich auch wieder. Sie nehmen diese Situation an und können dann damit richtig umgehen. Aber diese Situation auf dem Ölberg, liebe Mitchristen, ist gefühlsmäßig unsere Situation. Wir glauben an Jesus. Wir sind überzeugt, dass er auferstanden ist. Wir haben auch persönlich mit ihm das eine oder andere schon erlebt. Wir wissen um seine Macht. Wir wissen um seinen Auftrag. Geht hin in alle Welt. Wir wissen, dass er wiederkommen wird. Wir gehen auf seine Wiederkunft zu. Wir wissen, dass wenn wir heute sterben, dass wir dann in seine Arme hineinsterben und bei ihm sein werden. Das wissen wir und das glauben wir. Und davon sind wir völlig überzeugt, weil wir sichere Grundlagen und Informationen haben. Aber zur Zeit, da stehen wir gewissermaßen auf dem Ölberg rum wie die Jünger. Wir können Jesus nicht sehen. Das ist genau unsere Situation. Die politischen Machtverhältnisse um uns herum sehen nicht danach aus, als ob Jesus der König wäre. So wie damals auch die Römer weiterhin das Sagen hatten. Und doch würden wir gern jetzt von seiner Macht schon mehr sehen. Wir würden gern aus dieser Spannung entlassen werden, die da auf dem Ölberg noch herrscht. Wir würden in unserer Umgebung mehr von unserer Macht sehen wollen. Dass sich seine Gebote durchsetzen in der ganzen Gesellschaft. Dass wir eine christliche Politik haben. Dass wir auch in unserem eigenen Christsein mehr sehen von der Herrschaft Jesu. Dass manche Sünde, die uns noch plagt, uns nicht mehr plagt. Dass manche Grenzen, an die wir persönlich stoßen, nicht mehr da wären. Das wünschen wir uns. Und Himmelfahrt hilft uns nun zu verstehen, wie Jesus zur Zeit in dieser Welt wirkt. Weil wir ja damit auch klarkommen müssen. Und das Erste, was wir hier sehen, Jesus handelt seit Himmelfahrt unsichtbar. Jesus handelt unsichtbar. Eigentlich ist es gar nicht so schwer zu verstehen, was damals passiert ist, wenn wir uns klar machen, wie die Bibel den Begriff Himmel benutzt. Das hat nämlich zwei Bedeutungen. Einmal ist das der atmosphärische Himmel, den man mit Flugzeugen durchkreuzen kann, das Universum der Sterne und Sonnen und Planeten. Und von diesem Himmel hat Jesus gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Das ist ein Teil der Schöpfung. Aber dann hat Himmel noch diese zweite Bedeutung und was jeweils gemeint ist, das hängt vom Zusammenhang ab, nämlich, das ist der unvergängliche Himmel. Das ist die für uns noch unsichtbare Welt Gottes. Und wenn jemand von seinem himmlischen Vater spricht, dann meint er diesen für uns noch unsichtbaren Himmel, die höhere Dimension Gottes, wenn Sie so wollen. Und die ist größer als alles Geschaffene. Und man kann sich das bildlich so klar machen, wie eine Fläche in einem Würfel völlig enthalten ist. So ist unsere sichtbare, dreidimensionale Welt völlig enthalten und umgeben von Gottes unsichtbarer Welt. Die Bibel hat also überhaupt kein dreistöckiges Weltbild, was immer behauptet wird. Das ist dummes Zeug. Sondern die Bibel spricht von der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. So, und Jesus ist in diesem Sinne in den Himmel hinübergegangen, gewissermaßen, aus dem er an Weihnachten herübergekommen war. Weihnachten kam Jesus in die sichtbare Welt, um es mit einem Lied zu sagen, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und die Himmelfahrt könnte man jetzt sagen, zum Himmel hoch, da gehe ich hin. Also das ist gewissermaßen die Gegenbewegung. So, er ist in Gottes unsichtbarer Welt und das ist gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Da hätte den Jüngern auch ein Fernrohr nichts genutzt, sie hätten ihn nicht mehr sehen können. So, Lukas schreibt, eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg, ihr werdet ihn jetzt erstmal nicht mehr sehen. Aber, das heißt eben nicht, dass Jesus nicht für uns da ist. Nach Himmelfahrt war Jesus trotzdem für die Jünger da und zwar in einer ganz neuen Weise. Erinnern Sie sich dran, wenige Tage vorher, also eigentlich 40 Tage vorher, am Auferstehungstag, da begegnet Jesus der Maria. Und in diesem Gespräch mit der Maria, in Johannes 20, Vers 17, steht das, dass Maria Jesus plötzlich festhalten will, weil er ja aber auch mit einem Körper, den man festhalten kann, auferstanden ist. Und dann sagt Jesus zu der Maria in Johannes 20, Vers 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also Himmelfahrt war noch nicht. Und da hat Jesus der Maria sagen wollen, Maria, du musst mich nicht gewaltsam jetzt festhalten mit deinen Händen, als ob du Angst haben könntest, ich würde dir gewissermaßen wieder entfliehen und wieder sterben können. Denn ich bin auch nicht aufgefahren zum Himmel, aber es wird der Tag kommen und bald werde ich es tun. Und Maria, dann wird meine Nähe zu euch eine noch ganz andere Qualität haben, als sie es jetzt hat. Du musst dich nicht an meinen Körper klammern. Ich werde dann noch ganz anders bei euch sein können. Ganz anders als früher. Ich werde jederzeit an jeden Ort dieser Welt eingreifen können. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die neue Wirklichkeit des auferstandenen Jesus. Er kann von überall aus jeden hören, der zu ihm ruft. Und darum können wir froh sein, dass es Himmelfahrt gegeben hat, weil wir darum fest darauf vertrauen können, er ist da, er hört mein Gebet, er ist eben nicht mehr nur diesen 11 Mann auf dem Ölberg nahe, die da um ihn herum waren, sondern seit Himmelfahrt ist Jesus allen räumlichen Beschränkungen enthoben. Seit Himmelfahrt hat Jesus Anteil an der Allgegenwart des Vaters im Himmel. Das ist eine ganz praktische, wirksame Konsequenz jenes Tages dort auf dem Ölberg. Jesus handelt unsichtbar, aber er handelt. Er ist wirklich da. Und so müssen wir sagen, Himmelfahrt bringt uns nicht in Erklärungsnotstand, sondern ohne Himmelfahrt wären wir in Erklärungsnotstand. Weil es Himmelfahrt gibt, können wir auch jedermann erklären, warum es sich lohnt zu beten. Warum wir sagen können, wir leben in einer persönlichen Lebensverbindung mit Jesus Christus. Weil er da ist, weil er gegenwärtig ist, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber er kann uns sehen. Er umgibt uns mit seiner Wirklichkeit und er greift ein. Das ist das Erste. Jesus handelt unsichtbar. Aber wie wirkt Jesus nun in dieser Zwischenphase? Auch dazu hat er sich geäußert, einige Wochen vorher, eigentlich in einem einzigen Vers nur. Aber dieser eine Vers hat es in sich. Und den haben Sie jetzt auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Es ist Matthäus 11, vor allem der Vers 12. Der wird im Mittelpunkt jetzt stehen, der restlichen Predigt. Da sagt Jesus, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute dringt das Himmelreich mit Gewalt heran. Und die Gewalttätigen reißen es an sich. Das ist ein rätselvoller Vers auf den ersten Blick. Von den Tagen Johannes des Täufers bis heute dringt das Himmelreich mit Gewalt heran und die Gewalttätigen reißen es an sich. In welcher Situation sagt Jesus das? Wir werden diesem Vers jetzt auf die Spur kommen. Die Feindschaft gegen Jesus nimmt zu in Matthäus 11. Das ist ganz deutlich sichtbar. Die Ablehnung wird stärker, die Gegner werden frecher. Und da sagt Jesus nun, von den Tagen Johannes des Täufers bis heute dringt das Himmelreich mit Gewalt heran und die Gewalttätigen reißen es an sich. In vielen Übersetzungen, auch in der Luther-Übersetzung steht, das Himmelreich erleidet Gewalt. Also das Himmelreich wird quasi mit Gewalt bekämpft. Das stimmt auch. Und in der Tat kann man das griechische Wort, was hier steht, auf beide Weisen übersetzen.
Das ist hochinteressant. Gottes Reich leidet Gewalt. Das heißt, Gottes Reich wird bekämpft. Der Glaube wird bekämpft. Die Christen werden an vielen Stellen dieser Welt verfolgt und verspottet. Die Bibel wird zerpflückt. Und das geht ja mit Johannes dem Täufer schon los, dem Vorläufer dieses Reiches. Er wird am Ende umgebracht. Aber auch das andere stimmt. Gottes Reich kommt mit Gewalt. Gottes Reich dringt machtvoll heran. Gottes Reich setzt sich wirkungsvoll durch. Gottes Reich bricht mächtig herein. Gottes Reich hebelt die Gegenkräfte aus. Gottes Reich macht sich unwiderstehlich Bahn. Die erste Übersetzung, Gottes Reich leidet Gewalt, ist sicher nicht falsch. Aber die zweite Übersetzung, Gottes Reich dringt durch mit Gewalt, die trifft das noch besser, was Jesus hier eigentlich meint. Wenn man den Zusammenhang sich anschaut, den Sprachgebrauch und einen ganz ähnlichen Vers in Lukas 16, Vers 16, dann kann man, denke ich, zeigen, hier spricht Jesus in erster Linie von der offensiven Macht, mit der Gott einbricht in diese Welt, mit der Gott einbricht in das Leben einzelner Menschen. Und das ist das Zweite, was wir festhalten seit Himmelfahrt, handelt Jesus unwiderstehlich. Wir hatten gesagt, erstens, er handelt unsichtbar, aber zweitens, er handelt auch unwiderstehlich. In diesem Vers, liebe Gemeinde, da geht es um die Dynamik, um den Schwung, mit dem Gott sich durchsetzt in dieser Welt. Und Jesus macht hier eine genaue Zeitangabe. Er sagt, seit den Tagen Johannes des Täufers. Das ist total interessant. Das liegt etwa 18 Monate zurück. Was war da passiert? Da hatte Johannes der Täufer angekündigt, jetzt kommt Gottes Messias. Er hatte das laut und öffentlich gesagt. Und Jesus sagt, seitdem kommt jetzt Gottes Reich mit Macht. Seitdem ist die Wartezeit vorbei. Und dann erklärt er das noch genauer in Vers 13, alle Propheten und das Gesetz, also das Alte Testament, haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der da kommen soll. Das heißt, das Alte Testament hat gesagt, der Messias wird kommen, das liegt in der Zukunft. Und wenn er kommt, dann wird ein Vorläufer da sein, der ihn ankündigt. Das ist Johannes der Täufer. Und bei Johannes dem Täufer ändert sich dann die Perspektive. Seine Kollegen hatten gesagt, der Messias wird kommen. Und Johannes der Täufer sagt jetzt, er ist da. Leute, macht die Türen eures Lebens auf. Er ist da. Er steht auf der Bühne der Weltgeschichte. Gottes Retter ist da. Es ist so, als ob Johannes der Täufer den Vorhang beiseite zieht und sagt, da ist er. Und deswegen beginnt damit jetzt der Siegeszug des Reiches Gottes. Und Vers 14 sagt Jesus, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen sollte. Das ist auch rätselvoll. Auf der letzten Seite unseres Alten Testaments, da kündigt Gott an, ich werde euch nochmal einen großen Propheten schicken, wie den Propheten Elia. Und dieser große Prophet, der wird euch dann aufrütteln. Und der wird euch gewissermaßen mit der Nase auf meinen Retter stoßen. Und Jesus sagt, das ist jetzt geschehen. Elia, also Johannes der Täufer, ist gekommen. Ich, der Retter Gottes, bin gekommen. Und daran könnt ihr jetzt erkennen, dass Gott die wichtigste Runde der Weltgeschichte eingeläutet hat. Und jetzt wird ihn nichts mehr aufhalten können. Seit den Tagen Johannes des Täufers dringt das Himmelreich mit Gewalt heran. Unwiderstehlich. Als Jesus das sagt, da ist die Lawine, die der Täufer losgetreten hat, etwa 18 Monate alt. Und wenn wir das heute lesen, wälzt sich diese Lawine schon 2000 Jahre durch die Geschichte hindurch und ist immer noch nicht zum Stillstand gekommen. Gottes Gemeinde lebt. Gottes Reich kommt mit Gewalt, mit Macht. Das heißt immer beides. Das heißt, Gott setzt sich durch, aber unter Kampf und Widerständen. Wir müssen sehr genau hinsehen, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, das Reich, das Himmelreich dringt mit Gewalt heran. Das könnte man ja auch leicht missverstehen. Das heißt, Gottes Reich setzt sich durch gegen Widerstände, die sich ihm in den Weg stellen. Das ist gemeint. Und dann stimmt natürlich auch die andere Übersetzung, Gottes Reich leidet Gewalt. Klar, während Gottes Reich sich mit Gewalt durchsetzt, leidet es auch Gewalt. Erfährt es Widerstand, bis dahin, dass Christen gefoltert und umgebracht werden. Schon Johannes der Täufer hat ja diese Widerstände am eigenen Leib zu spüren bekommen. Erst wurde er eingekerkert und später hat man seinen Kopf im wahrsten Sinne des Wortes auf dem silbernen Tablett präsentiert, weil man ihn ermordet hat, grausam. Jesus erfährt diese Kampfsituation sehr, sehr deutlich. Und im Prinzip hat sich an dieser Kampfsituation bis heute nichts geändert. Und deswegen haben die Kirchenväter auch die Gemeinde der Christen, die noch hier auf der Erde leben, ich habe das vor einiger Zeit schon mal gesagt, die Ecclesia Militans genannt. Das heißt, die kämpfende Gemeinde, nicht die militante Gemeinde, sondern die Ecclesia Militans, die kämpfende Gemeinde. Weil solange wir auf dieser Erde sind, wir mit Widerständen rechnen müssen. Das ist normal. Und die Leute, die schon im Himmel sind, die Christen, die schon gestorben sind, die haben die Kirchenväter genannt die Ecclesia Triumphans. Das ist schon die triumphierende Gemeinde. Die dürfen sich schon freuen. Sie sind schon frei von allem Leid und allen Widerständen. Und alle, die im Glauben an Jesus gestorben sind, gehören zur Ecclesia Triumphans. Zur triumphierenden Gemeinde. Aber wir sind noch hier. Wir sind noch die Ecclesia Militans. Wir haben zu kämpfen. Und Jesus hat das seinen Jüngern von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet massive Widerstände erdulden müssen. Wenn Sie nur in Matthäus 10 gucken, Vers 21, da hat er gesagt, es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben. Und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern. Und sie werden helfen, sie zu töten. Müssen Sie sich vorstellen, die eigenen Eltern. Und Jesus sagt, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Das wird kommen. Das Reich Gottes dringt heran mit Gewalt, aber gegen ganz viele Widerstände. Und doch hat Jesus gesagt, Gott setzt sich durch. Habt keine Sorge. Und in Vers 39 in Matthäus 10 sagt er dann, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wer sich zu Jesus hält, der sitzt am längeren Hebel. Denn mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist das Zweite. Jesus handelt unwiderstehlich. Ja, Johannes konnten sie töten, aber das Feuer, das er angezündet hatte, das konnten sie nicht mehr austreten. Jesus konnten sie töten am Freitagmittag. Aber nicht mal 48 Stunden später war das Grab wieder leer. Einige der Apostel haben sie umgebracht. Aber es hat sich bewahrheitet, wie so oft in der Kirchengeschichte, dass das Blut der Märtyrer, also derer, die wirklich umgebracht wurden, zum Samen der Kirche wurden. Dass Gott das Blut der um seines Namens willen Getöteten gewissermaßen gebraucht hat, wie das oft die Christen in China erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Wo die Gemeinde Jesu Christi in einer Weise und Dimension gewachsen ist, unter schlimmsten Verfolgungen. Ich habe einen Bericht gehört, wonach wahrscheinlich China hinter den USA zurzeit die zweithöchste Zahl an Christen hat. China ist das Land, in dem es die zweithöchste Zahl an Christen gibt in der ganzen Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Gottes Reich setzt sich durch, unwiderstehlich, es kommt mit Gewalt. Und alle, die sich gegen ihn wenden, ziehen am Ende dem Kürzeren. Im Augenblick, da können sie uns Angst machen. Im Augenblick scheinen sie mächtig und unschlagbar. Aber wenn die Geschichte ein wenig weitergeht, dann hat sie die Gegner Gottes immer sehr alt aussehen lassen. Und dann wurde immer klar, wer sich gegen den lebendigen Gott und sein Reich auflehnt, der ist wie eine Mücke, die einen Elefanten besiegen will. Es gibt ein hochinteressantes Zitat von dem Chefpropagandisten Walter Ulbrichts, Albert Norden. 1958 hat er über die Christen in der DDR Folgendes gesagt. Zitat 1958. Eines Tages müssen die Pfarrer von allein aufhören, weil ihnen die Luft und das Geld ausgeht. Wenn Ihnen in den nächsten Jahren die letzten alten Frauen weggestorben sind, dann können Sie nur noch die leeren Kirchenbänke anplärren. Auf diese unbelehrbaren Finsterlinge verzichten wir gern, denn sie sterben schneller aus als die Auerochsen. Zitat Ende. Nun, wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, wie die Geschichte hinweggegangen ist über das System der DDR und die Gemeinde Jesu lebt. Es gibt so ein Lied, da heißt es, ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben. Und ihr Wort hat nicht Bestand. All die Mächtigen sind früher oder später gescheitert. Und einige Jahre nach dem Mauerfall durfte ich dann eine Evangelisation halten in der Lutherstadt Eisleben. Und die Christen, die das veranstaltet haben, haben immer wieder nur gestaunt. Die haben gesagt, vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass wir jetzt hier in die Kulturhalle gehen, in dieses öffentliche Zentrum, mitten in der Stadt, dass wir leuchtende gelbe Plakate aufhängen können und zur Evangelisation einladen. Mitten in der Stadt, vor wenigen Jahren noch, wäre es undenkbar gewesen. Und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Jesus handelt unwiderstehlich. Und sehen Sie, was für die Gemeinde als Ganzes gilt. Das darf auch ein Trost für jeden Einzelnen von uns sein. Auch mit jedem von uns persönlich kommt Jesus zum Ziel. Auch wir leiden manchmal darunter, dass Jesus so unsichtbar ist. Aber er ist unwiderstehlich und er kommt zum Ziel. Das dürfen wir mit fester Gewissheit glauben. Auch wenn zwischendurch manchmal so es erscheinen mag, als ob bestimmte Dinge nicht aufgehen. So wie bei jener jungen Christin, die plötzlich als Witwe dastand Und trotzdem wusste, mein Mann ist im Himmel und auch mich und meinen kleinen Jungen wird Jesus durchbringen. Und er hat es getan. Und manchmal führt Gott auch leichtere Wege. Da löst er plötzlich ganze gordische Knoten in einem Augenblick auf. Ich denke an den jungen Mann, der lange auf den Arbeitsplatz wartete und der betete und Jesus vertraute und der ganz viele Enttäuschungen erlebte und immer wieder zerschlugen sich die Dinge. Und dann bekam er irgendwann eine wirklich gute Stelle und er sagt, ich bin so froh, dass es mit den ganzen anderen Stellen nicht geklappt hat, sonst hätte ich die nicht bekommen. Also Gott kann manchmal leichtere und manchmal schwerere Wege führen. Jesus handelt nicht nach dem Schema F mit uns, also immer alles nach dem gleichen Modell, aber er behandelt jeden von uns so, wie wir es brauchen. Er behandelt sie so, wie sie es brauchen, und er behandelt mich so, wie ich es brauche. Und er setzt sich am Ende immer durch. Er handelt unsichtbar, aber er handelt unwiderstehlich. Darauf dürfen wir uns verlassen. Gottes Reich kommt mit Gewalt. Gottes Reich macht sich unwiderstehlich Bahn. Aber nun, es kommt ein letztes, was wir bedenken müssen. Das Reich Gottes, auch wenn es mit Macht kommt, mit Gewalt kommt im recht verstandenen Sinne, ist kein Zwangsreich. Das Reich Gottes ist kein Gefängnis. Das ist eben der Unterschied zum Islam. Kein einzelner Mensch wird gezwungen, gegen seinen massiven Widerstand in das Reich Gottes einzudringen. Und darum macht Jesus hier in Matthäus 11 noch auf einen letzten und dritten Punkt aufmerksam, der für uns wichtig ist. Wir hatten gesagt, Jesus handelt unsichtbar. Zweitens, Jesus handelt unwiderstehlich. Und drittens, Jesus handelt, ja, ich sag mal unmilitant. Jesus handelt unmilitant. Das heißt, er handelt nicht mit Gewalt. Und es wird gleich deutlich werden, was ich meine. Gottes Reich kommt heran mit Gewalt und dann geht's weiter. Und die Gewalttätigen reißen es an sich. Was ist damit gemeint? Das werden wir gleich sehen. Die Gewalttätigen, das sind die sich mit ganzer Kraft danach ausstrecken. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Keiner stolpert so zufällig ins Reich Gottes hinein. Und Gott steckt auch niemanden so im Schlaf in die Tasche und vereinnahmt ihn nach dem Motto, ehe ich mich versah, wurde ich Christ und weiß eigentlich selber nicht warum. Und erst recht wird kein einziger Mensch gezwungen, in diesem Reich dabei zu sein. Gottes Reich kommt mit Gewalt, aber es vergewaltigt niemanden. Gottes Reich macht den Menschen nicht mundtot. Gottes Reich macht den Menschen nicht passiv. Und wissen Sie, was der Beleg dafür ist? Der Beleg dafür ist der, dass dumme, schwache Menschen Gott widerstehen können. Dumme, schwache Menschen können sich Gott widersetzen. Das ist der Beweis dafür. Gott zwingt und vergewaltigt niemanden. Das ist richtig. Wenn wir Christ werden, dann können wir im Rückblick erkennen, dankbar erkennen, ich durfte Christ werden, weil der Herr mich dazu erwählt hat. Weil er mir den Weg gebahnt hat. Weil er mich rausgezogen hat aus meiner Verlorenheit. Aber wenn Gott einen Menschen zum Glauben führt, dann bringt er ihn dahin, dass dieser Mensch im Glauben gern und dringend nach Christus greift. Und das heißt, alle Versuche, Menschen gewaltsam oder durch Zwang zu Christen zu machen, sind eine schlimme Perversion des Evangeliums. Bruder Wienekamp hat das vorhin angedeutet. Alle Kreuzzüge, die im Namen des christlichen Glaubens stattfanden, waren ein schlimmer Verstoß gegen Jesus Christus. Im Islam ist das was anderes. Der Koran hält das für einen legitimen Weg, gegen die vermeintlichen Ungläubigen mit Gewalt vorzugehen. Aber für die Bibel ist das grundsätzlich verboten. Es ist der Gemeinde Jesu Christi erlaubt zu leiden, aber es ist der Gemeinde Jesu Christi striktest verboten, auch nur im leisesten Sinne Gewalt gegen andere anzuwenden. Und so sagt Jesus, dass hier Gottes Reich gehört nur den Gewalttätigen, denen, die sich danach drängen, die danach fragen und suchen und rufen. Und nun kann man sagen, ja, aber wie passt das mit dem zusammen, was Jesus 7 Kapitel später sagt, wenn er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wie passt das zusammen? Kinder und Gewalttätige, ist das nicht ein Widerspruch? Nun, was hebt Jesus denn an den Kindern hervor? Nicht, dass sie so schön passiv oder sanft und still sind. Sehen wir doch an unseren Kindern hier. Sondern die Kinder, was machen die? Die wissen, dass sie abhängig sind. Und wenn ihnen etwas wichtig ist, den Kindern, dann lassen sie nicht locker. Dann lassen die nicht locker, dann schreien sie, dann klammern sie sich an Arme und Beine, dann sagen sie, oh, ich möchte es haben, ich möchte es haben, ich möchte es haben. Sehen Sie, und das Wort gewalttätig, das meint nicht die Brutallosreißen es an sich, sondern gewalttätig, das meint hier mit ganzem Einsatz, mit voller Konzentration, mit völliger Hingabe, dringlich, mit Eifer. Die reißen es an sich. Und deswegen sagt Jesus hier in Vers 15, wer Ohren hat, der höre. Leute, verpasst es nicht. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, manche Leute haben mehr Angst davor, sie könnten etwas für etwas fanatisch gehalten werden, als Angst, dass sie Angst davor hätten, sie könnten den Himmel verpassen. Aber Gottes Reich gehört den Gewalttätigen. Das ist, hat nichts mit Temperament zu tun. Lassen Sie mich es nochmal mit einem Bild sagen. Stellen Sie sich vor, ein Mann in einem brennenden Haus. Dieser Mann, der mag von Natur aus ganz still und phlegmatisch sein, aber in dem Augenblick, wo er die furchtbare Gefahr bemerkt, in der er sich befindet, in dem Augenblick, wo dieser Mann kapiert, das Haus brennt und wenn ich nicht rauskomme aus diesem Haus, dann verliere ich mein Leben, da wird dieser Mann gewalttätig. Da wird er gewalttätig, da wird er mit aller Kraft und um jeden Preis versuchen, sein Leben zu retten. Sobald er mitkriegt, wie groß die Gefahr ist und wie dringend er Rettung benötigt, da wird er mit verzweifelter Mühe versuchen, rauszukommen aus diesem brennenden Haus. Der mag sonst phlegmatisch sein, wie er will. Und verstehen Sie, diese Art von Gewalt, meint Jesus hier, die Gewalttätigen reißen es an sich. Diejenigen, die kapieren, ich brauche diese Rettung von Jesus. Und das Gegenstück zu den Gewalttätigen, könnte man vielleicht sagen, das sind die Apathischen. Die bringen nichts aus der Ruhe. Ja? Die können in einem brennenden Haus sitzen und sagen, ach, was riecht das hier schön nach Rauch. Oder um es ohne Bild zu sagen, die Apathischen, die scheren sich gar nicht darum, dass sie einmal sterben müssen. Obwohl das die sicherste Prognose für uns alle ist. Die Apathischen, die merken es nicht. Manche merken das, die anfangen ehrlich zu sein. Ich habe neulich ein Interview mit dem geschassten Rudi Assauer gesehen, dem früheren Manager von Schalke 04. Und der sagte auch, naja, er wäre jetzt 62 und das würde ihm schon zu schaffen machen. Er sagt, ja, es wird ja immer weniger, wenn man sich das Leben wie so ein Maßband vorstellt, sagt er. Was übrig bleibt, es wird immer weniger. Und ich fand das schon großartig, dass er das so offen sagte und dass er das zugab. Und ich habe gedacht, wow, der verstellt sich wenigstens nicht. Der merkt, dass es ihm jetzt langsam an den Kragen geht. Und nicht nur, weil er bei Schalke gefeuert wurde. Und auch die Fitnessgurus, die können zwar vorbeugen und sich irgendwie fit halten, aber einer hat mal gesagt, sie sterben vorbeugend und gesund, aber auch wer gesund stirbt, ist hinterher tot. Dem ist sicherlich nichts entgegenzusetzen. Also die Situation ist ernst. Und Jesus sagt, wer das kapiert, der wird nicht einfach ruhig da sitzen und zuschauen. Gottes Reich kommt, setzt sich mit Wirkung durch und die Gewalttätigen reißen es an sich. Die können nicht mehr einfach weitermachen wie bisher. Ich muss mich noch so erinnern an den Leiter einer großen landwirtschaftlichen Ausbildungsstätte in Osnabrück, von der großen Deula dort. Der hat einen Herzinfarkt bekommen. Und er kam dann sehr schnell wieder an seinen Schreibtisch zurück und der Arzt hatte ihm gesagt, wenn Sie weitermachen, werden Sie nicht mehr lange weitermachen. Und er hat gesagt, ach was, ich muss arbeiten, es muss weitergehen, es muss immer weitergehen. Und er machte weiter und er war kurze Zeit später tot. Und Jesus macht hier deutlich, wir können nicht einfach weitermachen wie bisher. Wir können nicht einfach denken, es geht immer irgendwie weiter, es geht nicht irgendwie immer weiter. Gottes Reich geht weiter, Gottes Reich setzt sich durch, aber Gott vereinnahmt uns nicht, sondern die Gewalttätigen reißen es an sich. Und weil die Gefahr so groß ist, auf der Seite der Apathischen zu stehen, darum hat Jesus immer wieder neue Bilder gebraucht, um Menschen zu dieser Gewalttätigkeit aufzufordern. Ein letztes Beispiel dafür will ich noch nehmen, das ist das Bild, was Jesus in Lukas 13, Vers 24 gebraucht, wo Jesus sagt, Lukas 13, Vers 24, ringet aber darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten und werden es nicht können. Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte geht. Und wenn man das wörtlich übersetzt, was da steht, könnte man sagen, ringt wie in Todesfurcht darum, durch diese enge Pforte hindurchzugehen. Das ist mit dieser Gewalttätigkeit gemeint, dass einer kapiert, ich brauche Jesu Rettung. Und ein alter Freund von mir, der mit über 80 gestorben ist, der hatte sich lange vorher schon überlegt, wenn ich ihn mal beerdigen sollte, dann sollte ich über diesen Vers predigen. Ringt darum, wie in Todesangst durch die enge Pforte zu gehen. Weil er sagt, ich habe viele Verwandte und Bekannte, die leben in dieser Apathie. Die leben so und lassen Gott einen guten Mann sein und ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. Und deswegen hat er sich diesen Vers ausgesucht als Predigtvers für seine Beerdigung, weil er sagt, und dann predigen sie drüber. Und er hat sich das so gewünscht, dass Menschen aufgerüttelt werden, dass Menschen begreifen, wir müssen gewalttätig in diesem Sinne werden und danach trachten, ins Reich Gottes hineinzukommen, durch den Glauben an Jesus. Darum geht es. So komme ich zum Schluss. Ich denke, dieser Himmelfahrtstag kann für uns einerseits ein ganz großer Trost sein, weil er weiß, Jesus ist da, er ist unsichtbar da, aber er ist unwiderstehlich in seinem Handeln und er kommt mit uns in jedem Fall zu seinem Ziel. Dieser Bibeltext erinnert uns aber auch daran, wie ernst es steht und wie dringend, wenn wir jetzt diesem Auftrag folgen vom Himmelfahrtstag, jetzt geht hinaus in euer Umfeld, nach Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde, geht in all die verschiedenen Lebenskreise, zu denen ihr Zugang habt und sagt ihnen, dass sie durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Und wer sich auf ihn verlässt, der wird nicht im Stich gelassen. Der wird in keiner Situation im Stich gelassen. Und das haben auch die Jünger begriffen. Und darum endet dieser Himmelfahrtstag für die Jünger mit einer großen Freude. Lukas berichtet noch an einer anderen Stelle davon. Und dann sagt er in Lukas 24 am Schluss, sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Sie haben den Ölberg verlassen, sie haben irgendwann sich wieder aufgerappelt, sie haben die Botschaft der Engel verstanden und dann kehrten sie zurück mit großer Freude, weil sie wussten, wir gehen jetzt in unseren Alltag, aber wir gehen nicht in einen Alltag ohne Jesus, sondern wir gehen in einen Alltag, in dem Jesus der Herr ist. Er steht ganz dicht hinter uns. Er geht jeden Schritt mit uns. Er rüstet uns aus, er überblickt alles. Und wo immer wir nach ihm rufen und warum auch immer wir nach ihm rufen, er ist da. Und der Alltag, in den wir gehen, wird ein Alltag mit Jesus sein. Und unsere Arbeit, an die wir uns ab morgen wieder heranmachen, wird eine Arbeit mit Jesus sein. Und unser ganzes Leben wird in seiner Gegenwart sein, weil er da ist. Darum gingen die Jünger voller Freude in ihr unbequemes Leben zurück. Voller Freude, weil sie wussten, er ist da. Und so dürfen wir genauso. Voller Freude auch in die nächsten Tage, auch in die nächsten Herausforderungen hineingehen, in die der Herr uns hineinstellt. Weil wir wissen, er ist bei uns. Und wenn wir jetzt zusammen singen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, dann ist das nicht wie das Pfeifen der Kinder im Walde. Sondern dann ist das die Wahrheit. Das ist die letzte Wirklichkeit, die über alles andere entscheidet. Jesus ist der Herr. Und er ist unser Herr. Amen. Wir singen das.